Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für drei. Heute geht es um einen Bereich, den fast jeder Mensch irgendwann erlebt, aber kaum jemand wirklich versteht. Das Krankenhaus. Krankenhäuser sind Orte der Hochleistungsmedizin, der Pflege, der Notfälle, der Hoffnung, manchmal auch der Überforderung. Sie sind für die Menschen vor Ort oft ein Stück Sicherheit. Gleichzeitig stehen sie aber wirtschaftlich, politisch und organisatorisch unter enormem Druck. Diesem Thema widme ich mich mit Jörn Höppner als meinem Co-Host für heute. Jörn ist Key-Account-Betreuer Care und Catering bei Chefs Culinar, betreut seit vielen Jahren vor allem Küchen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Also genau dort, wo Versorgung nicht nur medizinisch, sondern auch kulinarisch und organisatorisch funktionieren muss. Ein echter Kenner der Szene also und keine Frage, lieber Jörn, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Thema heute mit dir gemeinsam angehen darf.
Sehr gerne. Ja, dann stelle ich doch mal unseren Gast vor. Wir sind heute bei Dr. Gerald Gast, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kurz DKG genannt. Die DKG ist die Stimme der Krankenhäuser in Deutschland. Sie vertritt die Interessen der Kliniken gegenüber der Politik, der Öffentlichkeit und der Selbstverwaltung. Kurz zur Einordnung. Die deutschen Krankenhäuser sind nicht nur Teil der Daseinsversorgung, sondern auch ein riesiger Wirtschaft- und Beschäftigungsfaktor. Aktuelle DKG-Angaben sprechen von rund 1.841 Krankenhäusern, 17,5 Millionen stationäre Patientinnen und Patienten, rund 24 Millionen ambulante Behandlungsfälle, 1,4 Millionen Mitarbeiter und etwa 150 Milliarden Euro Jahresumsatz. Herr Dr. Gass, zu Anfang würde ich gerne, wenn Sie erlauben, mal eine fast persönliche Frage loswerden wollen. Sie waren vielleicht auch schon mal Gast in einem Krankenhaus, also als Patient, vielleicht sogar mehrere Tage. Was haben Sie so gedacht, als Sie morgens das Frühstück bekommen haben, mittags versorgt worden sind und zum Abend das Abendessen? Was ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen?
Ja, zunächst mal schön, dass wir uns heute unterhalten können. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, in der Tat, ich war im vergangenen Jahr zum ersten Mal in meinem Leben nach meiner ganz frühen Kindheit im Krankenhaus als Patient und das aber tatsächlich auch nur für 24 Stunden. Das ist ja heute so, bei weniger schweren Erkrankungen ist man schneller wieder raus, als man im Krankenhaus drin war. Auf jeden Fall nach 24 Stunden guter Behandlung war ich raus. Ich habe ein Abendessen und ein Frühstück bekommen und das Frühstück, würde ich sagen, war ein leichtes Frühstück. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr gewünscht. Das lag auch daran, weil ich abends nur ganz wenig essen konnte wegen der OP, die ich am Nachmittag des Vortags hatte. Und da hatte ich dann schon am nächsten Morgen Hunger. Und ja, es hätte ein bisschen mehr sein können, obwohl ich kein großer Frühstücker bin, aber ich kenne das ganze Setting natürlich aus meiner Zeit als Geschäftsführer von Krankenhäusern. Insofern die Herausforderung Krankenhausessen, wenn ich es mal so bezeichnen darf, die ist mir bestens bekannt.
Also auch Sie nehmen sich dann nochmal zwei Snickers mit, wenn es ins Krankenhaus geht.
Ja, nochmal, wie gesagt, das ist ja eine wirklich einmalige Erfahrung. Aber vielleicht ein Hinweis an der Stelle. Ich war früher in einem Krankenhausunternehmen als Geschäftsführer beschäftigt, wo wir ein Betriebsrestaurant hatten, in dem es jeden Tag das gleiche Essen gab, was wir auch den Patienten angeboten hatten. Das ist dann schon eindrücklich. Und das hilft, glaube ich, auch der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern, ein Stück A zu verstehen, wie geht's den Patienten und B auch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag zu machen. Also das ist mir insofern, obwohl ich selten Patient bin, ist mir das Krankenhausessen über 13 Jahre sehr nahe gebracht worden.
Okay, alles klar. Vielen Dank für diesen ersten persönlichen Eindruck. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge mehr, weil wir werden natürlich heute nicht nur über Gesundheitspolitik sprechen, sondern auch über das, was am Ende des Tages auf dem Tablett liegt. Vorher machen wir noch ganz kurz die Werbung und sind dann sofort wieder da.
Wer im Küchenalltag Zeit und Kosten sparen will, setzt auf Phase Professional Butter Flavor. Die Alternative zu klassischer Butter überzeugt durch hohe Hitzestabilität, präzise Dosierung und langanhaltenden natürlichen Buttergeschmack. Kein Klären, kein zusätzlicher Aufwand. Ideal für professionelle Anwendungen und besonders in der Spargelsaison eine verlässliche Basis für Sauce Hollandaise. Mehr unter floraprofessional.com.
Herr Dr. Gass, zum Einstieg ganz grundsätzlich. Die wievielte Gesundheits- oder Krankenhausreform erleben Sie eigentlich gerade gefühlt?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich muss kurz nachdenken, aber mir kommt auf jeden Fall eine Krankenhausreform in den Sinn, die ich nie vergessen werde, neben natürlich denen, die ganz aktuell sind. Dazu zum Hintergrund, ich war in der Vergangenheit eben nicht nur Geschäftsführer eines Krankenhauses, sondern ich war davor auch Mitarbeiter im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, zuständig als Abteilungsleiter eben auch für Krankenhauspolitik unterhalb der unmittelbaren politischen Ebene. Und da hatte ich die Aufgabe, damals mit der Ministerin, die hieß Malu Dreyer, die spätere Ministerpräsidentin, bei der Gesundheitsreform 2004 unter Ulla Schmidt dabei gewesen zu sein. Das war, glaube ich, meine erste Krankenhausreform, die ich höchstpersönlich mitgemacht habe, auch hier in Berlin dann über mehrere Wochen. Und dazwischen lagen dann eben sicherlich 4, 5 kleinere Reformen, wenn ich es mal so nennen darf. Und dann jetzt eben natürlich das, was wir seit 3 Jahren erleben, die große Krankenhausreform, angestoßen von Karl Lauterbach, jetzt von Frau Waken mit einem Gesetz vor wenigen Monaten dann sozusagen, ich will nicht sagen finalisiert, aber doch zu einem vorübergehenden Punkt gebracht, um es mal so zu formulieren. Also es sind einige Reformen gewesen.
Und wenn Sie jetzt diese ganze aktuelle Reformdebatte einem Menschen erklären müssten, der nicht jeden Tag Gesundheitspolitik lebt, so wie Sie, worum geht's im Kern? Einfach Geld sparen?
Also wenn man jetzt erstmal auf die Krankenhausreform schaut, wir haben ja jetzt ganz aktuell in diesen Tagen, in denen wir uns jetzt hier gerade treffen, auch noch das sogenannte Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Also das ist das Gesetz, was ja die Krankenversicherung insgesamt betrifft, auch Auswirkungen auf uns hat. Aber jetzt bezogen auf die Krankenhausreform, auf die viel diskutierte, ist die Botschaft in die Öffentlichkeit, Ziel ist es, die Krankenhausstrukturen zu modernisieren, die Krankenhausstrukturen mit der Zielsetzung zu modernisieren, dass wir komplexere Behandlungen stärker zentralisieren in Zentren, um dort dann auch die Ressourcen und die Fähigkeiten zur Verfügung zu haben, die es eben für solche komplexen Behandlungen braucht. Gleichzeitig aber auch die flächendeckende Versorgung in den ländlichen Räumen für Grundversorgungsaufgaben nicht aus dem Auge zu verlieren, aufrechtzuerhalten. Es ist also ein Balanceakt zwischen Spezialisierung der Behandlung in Zentren und der flächendeckenden Versorgung. Und das Ganze soll erfolgen unter der Maßgabe, es soll weniger Krankenhausstandorte in Zukunft geben. Also Sie haben ganz am Anfang von 1800 gesprochen. Wir müssen davon ausgehen, dass über die nächsten 10 Jahre sicherlich 300 bis 400 Standorte als klassische Krankenhäuser so nicht mehr vorhanden sein werden. Und damit auch natürlich die Herausforderung verbunden ist, wie organisiere ich dann die Versorgung, die dort stattgefunden hat, an den anderen Standorten. Und das zweite große Ziel der Reform ist die sogenannte Ambulantisierung, dass also zukünftig weniger Patienten vollstationär in den Betten mit Übernachtung behandelt werden, sondern dass wir dort, wo es möglich ist, Verweildauern verkürzen, bis hin zu sogenannter tagesgleicher Behandlung, dass der Patient am gleichen Tag ins Krankenhaus kommt und dann auch das Krankenhaus wieder verlässt. Also das sind so die wesentlichen Ziele. Aber auf diesem Weg dahin haben wir noch viele Wegstrecken vor uns, viele Kilometer müssen noch gegangen werden und vor allem gibt's einfach auch noch ein paar Dinge, die nicht bis zu Ende gedacht sind aus unserer Sicht.
Viele Menschen sagen in der Debatte vor allem, dass die Kosten steigen, Kassenbeiträge steigen, irgendwo fehlen Milliarden. Was kommt davon konkret in den Krankenhäusern an?
Also das Kostensteigen ist ja sozusagen normal, weil wir ja Inflation haben. Das heißt, die Löhne steigen, die Gehälter steigen. Insofern steigende Kosten sind erstmal jetzt nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist das dann, wenn die Kosten im Gesundheitswesen beispielsweise stärker steigen als die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und das ist ja das große Problem, was wir im Moment haben. Wir haben seit 7 Jahren etwa im Prinzip ökonomischen Stillstand in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt wächst nicht. Trotzdem steigen die Gesundheitsausgaben. Und damit verschiebt sich ein Verhältnis von volkswirtschaftlichem Vermögen und Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft insgesamt, die ja dann am Ende auch über die Beiträge für die Krankenversicherungen den Handlungsspielraum im Gesundheitswesen definiert. Und gleichzeitig eben steigender Kosten im Gesundheitswesen. Diese Kosten im Gesundheitswesen steigen zum Teil aus nachvollziehbaren Gründen. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft, wir haben zunehmend Menschen, die über 70, über 80 Jahre alt werden, und die, das ist einfach so, mehr Kosten dann durch Erkrankungen verursachen in diesem Alter. Und wenn diese Personengruppe zahlenmäßig anwächst und gleichzeitig, und das ist ja dieser berühmte Begriff des demografischen Wandels, von unten nicht so viele junge Menschen nachkommen als Beitragszahler, dann gerät nicht nur das Rentensystem in eine Schieflage oder in eine Herausforderung, sondern eben auch das Gesundheitswesen. Bei den Krankenhäusern kommen die Vergütungen der gesetzlichen Krankenversicherung, aber auch der privaten Krankenversicherung immer dann an, wenn wir Patienten behandeln. Und das ist, glaube ich, so ein zentraler Aspekt. Wir haben eine ganz klar leistungsbezogene Vergütung in den Krankenhäusern. Also wenn es keine Patienten gibt, gibt es auch kein Geld. Es gibt keine Budgets, die irgendwie zur Verfügung stehen, die man benutzen könnte, sondern jeder Patient bringt quasi die Vergütung mit für seine Behandlung. Und deshalb gab es ja beispielsweise auch in Corona diesen großen Knick, weniger Patienten, weniger Erlöse. Und da hat man sich die Frage gestellt, wie können wir denn jetzt die Krankenhäuser eigentlich noch finanzieren? Also ein sehr komplexes System, was ich jetzt versucht habe, mit ein paar Sätzen zu beschreiben. Krankenhäuser sind Teil dieses Gesamtsystems und wir fühlen uns damit auch verpflichtet, an der Stabilität und der Konsolidierung mitzuarbeiten. Aber in dem Maße, in dem wir das dann auch können.
Ich glaube, das Problem ist vielleicht auch, dass viele Menschen diese Komplexität nicht so ganz verstehen. Also Sie haben jetzt eben ja schon diesen Zielkonflikt angesprochen, dass Sie sagen, wir haben teilweise komplexere Behandlungen, die müssen wir zentralisieren, weil man braucht nicht überall ein Spezialgerät XY. Gleichzeitig verlieren wir eventuell jedes sechste Krankenhaus in Deutschland. Wenn von 1800 300 geschlossen werden, sind es einfach viele Menschen, die ihr Krankenhaus in ihrer Nachbarschaft verlieren. Und das ist etwas, womit man letztendlich auch einfach ganz viel politische Stimmung machen kann. Also Bürgermeister verlieren ihre Wahl, wenn das Krankenhaus in ihrer Stadt nicht zu halten ist. Gleichzeitig sagen Bürgermeister, hey, ich habe ein Riesenproblem mit den eventuellen Fehlbeträgen, die das Krankenhaus auf sich bringt und so weiter und so fort. Und wir haben zwar einerseits genügend, ich sag mal, Kunden, also Patienten, die eine Behandlung wünschen und brauchen, aber keiner von denen zahlt dafür etwas direkt, sondern es geht alles aus dem großen Topf der Krankenkassen. Dieser politische Zielkonflikt, der scheint ja wirklich fast unauflösbar zu sein. Das ist wirklich so eine Art gordischer Knoten. Ist es wirklich so, dass man sagen kann, dass grundsätzlich die größeren Einheiten effizienter sind und kleinere eher wirtschaftlich schwierig? Oder muss man da wirklich auch differenzieren? Und wie kriegt man das? Was ist so Ihre Forschung von einem perfekten Krankenhaus? Ich glaube, Sie haben ja dazu auch ein Buch geschrieben.
Ja, in der Tat, es ist so, wie Sie es beschreiben, es ist unglaublich komplex. Es kommt eben nicht nur auf die Größe an, es kommt auf die Lage des Krankenhauses in bestimmten Regionen an, Bevölkerungsdichte, es kommt darauf an, welches Leistungsspektrum ein Krankenhaus abfängt, inwieweit möglicherweise Ambulantisierung dort schon geleistet werden kann oder auch nicht. Also die Grundbotschaft ist vielleicht die, Krankenhäuser in Deutschland haben umso mehr wirtschaftliche Probleme, je kleiner sie sind, also die Zahl der Patienten nicht so groß ist und gleichzeitig das Leistungsspektrum relativ differenziert sein muss. Und dann kann ich aus dieser Summe der Patientenbehandlung die vielfältigen Kosten dieses breiten Leistungsspektrums ganz schwer refinanzieren. Das ist oftmals das Thema bei Grundversorgungskrankenhäusern in ländlichen Räumen, wo der nächste größere Versorger mehr als eine halbe Stunde entfernt ist, wo man sagt, wir können dann einen solchen kleineren Standort jetzt auch nicht reduzieren nur auf innere Medizin und Allgemeinchirurgie, sondern da muss auch Urologie, Gynäkologie, vielleicht sogar Kinderheilkunde, Geburtshilfe und Ähnliches vorgehalten werden, weil einfach die Wege zu weit werden. Und das ist so vielleicht ganz plastisch mal dargestellt ein Problem. Im umgekehrten Fall relativ gut in dem System zurechtkommen Krankenhäuser, die sich hochspezialisiert haben. Also eine, sag das jetzt mal, orthopädische Fachklinik, die auch keine Notfallversorgung leisten muss, sondern die sich auf sogenannte elektive, also planbare Patienten konzentrieren kann, kann mit den Vergütungen, die dafür gezahlt werden, insgesamt besser über die Runden kommen als das von mir eben beschriebene Krankenhaus. Und deshalb braucht es eben auch an dieser Stelle eine kluge Finanzierungsreform, die auf der einen Seite dann sagt, ja, wenn Politik möchte, dass solche Grundversorger in ländlichen Räumen bestehen bleiben sollen, was, glaube ich, nachvollziehbar wichtig und notwendig ist. Sie haben auf die kommunalpolitische Bedeutung hingewiesen, die ja aber auch versorgungsrelevant ist. Es geht ja wirklich darum, dass auch dann weite Landstrecken ansonsten unversorgt wären oder die Wege extrem weit wären für die Patienten. Also wenn diese Häuser erhalten bleiben sollen, mit einer gewissen Bandbreite an Leistungen, dann muss Finanzierung zukünftig anders aussehen als heute. Wir müssen dann in echte, und das Stichwort fällt ja immer wieder, Vorhaltefinanzierung einsteigen. Das, was im Moment im Gesetz steht, ist das nicht. Aber Vorhaltefinanzierung würde bedeuten, dass man sagt, du sollst Notfallversorgung betreiben, obwohl du nicht so viele Notfallpatienten möglicherweise hast. Aber die, die kommen, müssen bei dir behandelt werden. Dafür geben wir dir einen besonderen Geldbetrag, damit du die Kosten, die dabei entstehen, für die Vorhaltung dieser Notfallversorgung auch refinanzieren kannst. Und so gibt es andere Teilbereiche, ob das beispielsweise Geburtshilfe sein kann, wo man eben relativ viel Vorhaltung hat und es am Ende dann darauf ankommt, wie viele Patienten kommen denn jetzt auch wirklich, mit denen ich dann auch das Geld verdienen kann, um diese Vorhaltung zu finanzieren. Das ist auch wiederum komplex, aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, einfach zu verstehen. Also Krankenhäuser, die es braucht, die aber nicht so viele Patienten versorgen können, weil die Bevölkerung nicht so umfänglich ist in der Region, brauchen ein Stück weit mehr an Grundfinanzierung als die, die mit ganz vielen Patienten arbeiten können oder die vielleicht hochspezialisiert planbare Leistungen erbringen.
Ja, und da ist natürlich dann dieses Thema Cherrypicking gleich dabei, dass man sagt, genau. Also Hüfte geht immer, da verdient man gutes Geld, jetzt kann man gut planen. Halbe Stunde rein, raus und dann voran. Verstehe ich alles. Dennoch möchte ich an der Stelle noch einmal auf eine Zahl kommen, die mir in der Vorbereitung fast absurd vorgekommen ist. Nach einer Studie der DKG verbringen Ärzte, Pflegekräfte und dieses Personal in Kliniken im Schnitt rund 3 Stunden täglich mit Dokumentationen. Das ist ein irrer Anteil an Bürokratie. Wäre das nicht der einfachste Weg, um letzten Endes ganz, ganz viel zu verbessern in diesem System, wenn man da mal die Schere ansetzt?
Also es ist gut, dass Sie das ansprechen. In der Tat, das ist Wahnsinn und das kann auch der normale Mensch nicht mehr verstehen. Auch wir im Übrigen verzweifeln mittlerweile an Doppeldokumentationen, an Bürokratie, an sozusagen Kontrollen, die ausgeübt werden, weil wir in diesem System auf der einen Seite wirklich eine Art von Misstrauenskultur haben und auf der anderen Seite man über Jahre hinweg nach dem Motto Verfahren ist viel hilft viel. Dazu vielleicht zum Hintergrund. Das sind ja keine Aufgaben, die sich die Krankenhäuser selbst irgendwie gesteckt haben, weil sie gesagt haben, Mensch, wir brauchen diese umfänglichen bürokratischen Vorgaben oder diese Dokumentation, damit wir am Ende wissen, was wir eigentlich gemacht haben mit den Patienten, sondern das kommt ja aus einer Vielzahl von Gremien und zuständigen Institutionen. Ich nenne jetzt mal das Bekannteste, den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss, der zuständig ist für die Definition von Strukturvorgaben in Krankenhäusern. Und dort wird auch durch reges Zutun der Vertreter der Krankenkassen immer mehr gefordert an Aufwand, den die Krankenhäuser erbringen sollen. So sind wir jetzt bei diesen 3 Stunden gelandet, um das auch mal den Zuhörern vor Augen zu führen. Wenn wir 1 Stunde dieses Bürokratieaufwands, der am Tag geleistet werden muss, von diesen 3 Stunden reduzieren würden, also von 3 auf 2 Stunden zurückgingen, würde das bedeuten, dass wir über 50.000 Vollkräfte in der Pflege im Arbeitsvolumen sozusagen zusätzlich zur Verfügung hätten, die dann nicht bürokratische Arbeit leisten müssten in dieser Zeit, sondern tatsächlich für die Patienten da sind. 50.000 Vollkräfte in der Pflege leisten in dieser Stunde Bürokratie, könnten sie für die mit Patientinnen und Patienten da sein. Und in der Ärzteschaft sind es etwa 20.000 Vollkräfte. Das sind wahnsinnig große Zahlen. Und ich sag's mal so, da hätte man das Personalproblem der Krankenhäuser auf einen Schlag gelöst und man könnte Geld sparen. Das ist ja völlig klar.
Das ist ja nicht nur ein Thema für die Pflege und der ärztlichen Leistung. Auch in Küchen, im Einkauf und der Hygiene, in der Qualitätssicherung sind Verwaltung und Bürokratie regelmäßig an der Tagesordnung. Es geht immer weiter in diese Richtung, immer mehr Nachweise, immer mehr Kontrollen und Prüfung. Und letztendlich auch um das Gefühl von Misstrauen. Herr Dr. Gass, warum können wir diesen Trend nicht irgendwie umkehren?
Ich habe mir diese Frage tatsächlich auch schon oft gestellt. Also ich kann es nur damit erklären, dass Politik und diejenigen, die für diese Vorgaben am Ende zuständig sind, sozusagen den Blick auf das Wesentliche verloren haben. Blick auf das Wesentliche bedeutet, bleiben wir mal bei dem Thema Küche, Speisenversorgung und die dortigen Prozesse, die Organisation und Ähnliches, dass man sagt, da gibt es ganz zentrale Prozesse, wenn ich mir die anschaue und die sind gut unter hygienischen Bedingungen und so weiter und so weiter, dann kann ich davon ausgehen, dass auch der Rest der Organisation in diesem Bereich einfach stimmt. Und dafür gibt es auch wissenschaftliche Evidenz, dass man so herangeht. Und genauso gilt das eben auch für die medizinische und pflegerische Leistung. Ich muss nicht jeden Prozess bis ins Kleinste vorgeben, kontrollieren, überwachen und möglicherweise Sanktionen für dies und jenes dann aussprechen, sondern ich muss mich tatsächlich auf das Wesentliche fokussieren. Was sind wesentliche Voraussetzungen, die ein Krankenhaus oder in dem Fall eine Gemeinschaftsküche erbringen muss, damit sichergestellt ist, dass am Ende, und darauf kommt es ja an, ein gutes Ergebnis rauskommt. Es sollen qualitativ gute, natürlich einwandfreie Speisen produziert werden und beim Patienten ankommen und genauso, und das ist ja unser Kernauftrag, gute Medizin und Pflege soll beim Patienten ankommen. Also diese Ergebnisqualität, die verlieren wir zunehmend aus dem Blick und stürzen uns stattdessen auf Struktur- und Prozessqualität, weil die einfach auch leichter zu messen ist. Das ist oftmals der Punkt und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Und dann kommt dazu, jeden Morgen wacht irgendjemand auf, der eine neue Idee hat, was man noch überprüfen und überwachen und vorgeben könnte, damit auf gar keinen Fall irgendwas schief geht. Also das ist auch so etwas wie, man hat dann auch nicht mehr das Vertrauen, dass die Leute, die vor Ort zuständig sind, nehmen wir jetzt in dem Beispiel, was Sie genannt haben, den Küchenleiter, der ist ja ausgebildet oder die Person ist ja ausgebildet. Die weiß, was sie tut. Davon darf man zumindest dem Grunde nach ausgehen. Und man darf auch davon ausgehen, dass diese Person ein Verantwortungsgefühl hat und ein elementares Interesse, dass da nichts schief geht, nichts passiert, keine Zwischenfälle sich ereignen, die am Ende irgendwie bei den Patientinnen und Patienten negative Situationen auslesen könnten. Und dieses Vertrauen in die Verantwortlichen vor Ort und ihnen den Handlungsspielraum zu überlassen und auf die Ergebnisse zu schauen, das ist mittlerweile leider weg in vielen Bereichen, ob das jetzt in der Gemeinschaftsgastronomie ist, also in der Küche der Krankenhäuser oder eben auch im klassischen Medizin- und Pflegebetrieb. Und deswegen konzentriert man und stürzt man sich auf Prozesse und Strukturen, macht unfassbar viele Vorgaben nach dem Motto, ich sag's nochmal, viel hilft viel, in der Hoffnung, dann wird das Ergebnis am Ende schon gut sein.
Aber vielleicht müssen wir dann genau den anderen Weg gehen. Vielleicht müssen wir dann sagen, okay, es gibt vielleicht einfach eine Beschneidung der Anzahl von Gremien und strukturgebenden Instanzen. Es gibt vielleicht eine Beschneidung von Klagerechten, um einfach auch dieses Thema Haftung, weil viele Dokumentationspflichten haben ja den Grund, dass man im Fall einer juristischen Auseinandersetzung einfach gute Karten hat und so weiter und so fort. Vielleicht müssen wir diese Vollkaskmodalität jetzt so ein bisschen zurückdrängen. Ich glaube, das ist aber trotz allem ein Punkt, an dem wir jetzt wahnsinnig auch in die Tiefe gehen könnten. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr sprechen. Wir haben vieles gesprochen über Reformen, über Strukturen, über Finanzierung. Ich würde aber gerne auch noch sprechen über das Essen letzten Endes. Ja, und ich komme ja immer so ein bisschen auch mit der Brille des Journalisten, aber auch des Marketingmenschen hierher. Und ganz ehrlich, ich kann als Otto Normalbürger überhaupt nicht beurteilen, ob die medizinische Qualität wirklich gut ist. Ich habe keine Ahnung, ob der Arzt, der vor mir steht, nun das zum ersten Mal macht oder ob der schon 724 Finger wieder zusammengeflickt hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob deine OP exzellent war oder nur solide, aber ich kann ein Foto vom Essen machen, ich kann das posten und kann sagen, guck mal, wo ich gelandet bin, wie das denn hier aussieht. Warum geht man da nicht hin und sagt, hey, ich habe an so einem, ich sag mal, markenbildenden Punkt, an so einem Ding, was so, wo jeder eine Meinung zu haben kann, ja, und investiere da so ein kleines bisschen mehr. Warum ist es so einfach zu sagen, ich brauche nochmal ein 9., ein 10., ein 11. Formular, aber ich kriege keine zweite Scheibe Graubrot?
Also, das ist ein spannendes Thema und hat natürlich etwas damit zu tun, welchen Fokus sozusagen das Management, die Führung in einem Krankenhaus setzt. Und erstmal ist für mich völlig nachvollziehbar der Fokus natürlich auf der medizinischen und pflegerischen Qualität. Ich glaube, das Klar. ist auch völlig logisch. Daran werden wir ja auch zu Recht als erstes gemessen. Das ist unsere Kernaufgabe. Dennoch, und da haben Sie recht, geht natürlich mit der Zufriedenheit der Patienten oder ist das Thema Speisenversorgung, was bekomme ich denn zu essen? Ein ganz elementares Thema, was die Zufriedenheit der Patienten angeht. Das fängt vielleicht beim WLAN an, was funktioniert. Und das Essen ist mindestens genauso bedeutsam, weil es ja vielfach der Highlight des Tages oder der dreimalige Highlight des Tages sein sollte, muss man vielleicht sagen, bei einem Krankenhausaufenthalt, der im Zweifelsfall auch mal ein bisschen länger dauern kann. Warum machen nicht mehr, ich will dir jetzt mal so sagen, warum machen nicht mehr Krankenhäuser dort Anstrengungen in dieser Richtung? Ich glaube, wir hatten in den vergangenen Jahren, und ich sage jetzt mal bewusst, vor Corona, als dann irgendwie die ganze Hektik und dieses unendliche, ständige Einprasseln von neuen Aufgabenstellungen auf die Krankenhäuser zukam, also vor Corona, hatten wir nach meinem Eindruck eine Phase, in der Krankenhäuser tatsächlich sich angestrengt haben, jenseits der Kernbereiche Medizin und Pflege auch die weiteren Bereiche stärker in den Blick zu nehmen und dort etwas zu machen. Das kann das Thema Führung sein, was eine große Auswirkung im Krankenhaus hat, wo man sich drum gekümmert hat, aber auch Thema Speisenversorgung. Und das ist aber dann ich will nicht sagen schlagartig, aber deutlich wieder zurückgefallen durch Corona. Ist erstmal verständlich, da haben wir andere Aufgaben gehabt. Aber dann jetzt durch die wirtschaftliche Lage, die Krankenhäuser haben. Und wir sind mittlerweile, und da kann ich nur um Verständnis bitten, auch bei den Patienten, wir sind mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo man sich fragen muss, Butter oder Margarine. Also so hart mal formuliert. Und dann ist es vielleicht nicht die zweite Scheibe Graubrot, aber es ist dann auch im Zweifelsfall die Frage, ist es das Brot, was vielleicht vom regionalen Bäcker bezogen wird, aus der Region kommt, was ein bisschen höherwertiger ist? Oder ist es vielleicht das einfache Brot, was wir auch aus dem Supermarkt, aus der Plastiktüte kennen, was dann geliefert wird? Ist es ein Kostenthema? Das soll jetzt nicht entschuldigen, dass man sich da nicht stärker drum bemüht. Aber das ist natürlich auch tatsächlich ein ganz wesentlicher Treiber. Und ein zweiter Aspekt kommt dazu. Krankenhäuser sind im Moment gar nicht mehr in der Situation, dass sie sagen, wir müssen sozusagen auch mit gutem Essen dafür werben, dass Patienten zu uns kommen. Wir haben in Teilen das Problem, dass wir aufgrund der Personalvorgaben, die wir haben, die Patienten, die zu uns kommen sollen, gar nicht alle aufnehmen können, weil zum Teil Betten gesperrt werden müssen und Ähnliches. Sodass das gar kein Werbefaktor, wenn ich es mal so formulieren will, und Zufriedenheitsfaktor mehr ist.
Sie wollen es aber nicht sagen, Sie kochen deswegen so schlecht, damit Sie weniger Patienten bekommen. Also nicht zur Abschreckung gedacht.
Soweit will ich nicht gehen. Aber sagen wir mal, wirklich dieser Fokus, dass das ein Aspekt ist, das ist ein Stück aus dem Blick geraten. Und ich bedauere das ganz ehrlich, ich hatte es eben ja schon mal angedeutet, ich habe hier eine Biografie selbst als Geschäftsführer, und wir haben in dieser Zeit ein wirklich tolles Projekt gemacht. Ich kann mich noch an den Begriff erinnern. Genuss mit Verantwortung, kommen wir vielleicht noch kurz drauf zu sprechen. Aber die haben wir uns wirklich angestrengt und haben eine Umstellung unserer Speiseversorgung organisiert, die spürbar bei den Patienten angekommen ist, weil wir dann auch nachgefragt haben, und genauso bei den Beschäftigten. Ich hatte ja angedeutet, dass es bei uns im Betriebsrestaurant das gleiche Essen gab. Und diese Umstellung in der Speiseversorgung im positiven Sinne, die haben nicht nur die Patienten, sondern auch die Beschäftigten gespürt. Also wir hatten deutlich mehr Zulauf. Ich weiß jetzt nicht, nachdem ich weg bin, wie es da weitergegangen ist, ob man da manches wieder zurücknehmen musste aus finanziellen Gründen. Ich kann das nicht beurteilen. Aber das war, und deshalb greife ich Ihren Ansatz auf, das war eine Aktion, die sich spürbar in der Zufriedenheit der Patienten auch niedergeschlagen hat, was dann natürlich, und das darf man hier nicht unterschätzen, auch positiv für die Mitarbeiter ist. Denn besser gelaunte Patienten sind auch ein Effekt, der bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt.
Herr Dr. Kress, ich bin regelmäßig in Krankenhausküchen unterwegs. Und was ich da erlebe, ist wirklich engagierte Küchenleiter, engagiertes Personal. Die haben aber mit Bedingungen und Herausforderungen zu tun, die offensichtlich so in der Öffentlichkeit und draußen gar nicht so bekannt sind. Sehen Sie das auch so?
Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß, die Zahlen können Sie vielleicht gleich mal noch ergänzen, aber ich weiß damals, also vor etwa jetzt 5-6 Jahren, hatten wir einen Rohbeköstigungssatz von 5 €. Wenn man das in der Öffentlichkeit sagt, also das Geld, was einem Krankenhaus zur Verfügung steht oder was man einsetzen kann für Essen und Trinken, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, reiner Speiseneinsatz, sind 5 €. Das ist erstmal auf den ersten Blick absurd wenig. Und wenn man dann schaut, was die engagierten Küchenleiter und ihr Team, ihre Teams daraus machen, ist das schon wieder ein Stück weit beeindruckend. Aber ja, das ist ein Riesenproblem.
Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten Hebel für besseres Essen im Krankenhaus? Sind es die besseren und Prozesse oder liegen Potenziale im Budget, mehr Küchenkompetenz? Oder ist es auch schlichtweg die Wertschätzung?
Von allem etwas wäre jetzt die einfache Antwort, die ich Ihnen geben könnte. Aber die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass es einen wirtschaftlichen Handlungsspielraum gibt. Also wenn Sie tatsächlich nur, ich darf jetzt vielleicht dann noch etwas ergänzen. Und damals, als wir diese 5 € hatten, hat uns der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat uns attestiert, es gäbe aber Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, die mit 3,50 € auskämen. Wir würden eigentlich Geld verschwenden. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie merken, dass ich da an dieser Stelle auch ein bisschen emotional werde. Und wenn Sie solche Botschaften ins Stammbuch geschrieben bekommen und gleichzeitig das tun sollen, was Sie ja zu Recht hier erfragen, dann können Sie schon auch manchmal verzweifeln. Also wir geben 5 € aus, der Rechnungshof sagt, es geht aber doch noch viel billiger, andere machen es für 3,50 €. Ich will mich gar nicht darüber im Klaren sein, was da los war in diesen Krankenhäusern, aber egal. Also es ist erstmal wichtig, das ist einfach die Basis. Sie brauchen einen wirtschaftlichen Handlungsspielraum, um überhaupt als Geschäftsführung Prioritäten setzen zu können. Das heißt, es muss ein Spielraum da sein, wo Sie entscheiden können, investiere ich hier, investiere ich da, was mache ich eigentlich? Und das, wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, dann geht es natürlich um das Bewusstsein, was bedeutet eigentlich Speisenversorgung, verbesserte Speisenversorgung, auch für den Behandlungsprozess, für die Zufriedenheit. Ich habe es eben schon gesagt, das hat ja vielfältige Auswirkungen. Es geht ja nicht nur darum, dass der Patient in dem Moment dann sagt, oh toll, vielfältiges Essen, schmeckt gut und so weiter, sondern das wirkt sich ja aus. Das wirkt sich aus im Feedback, das wirkt sich aus im Umgang miteinander und das wirkt sich natürlich auch unmittelbar aus im Küchenteam, die natürlich da, und das habe ich selbst erlebt, wenn sie dann einen Spielraum bekommen und wenn sie die Wertschätzung bekommen, unfassbar engagiert sein können. Also die haben dann ständig neue Ideen gehabt. Die musste ich damals ziemlich bremsen. Also das war tatsächlich beeindruckend zu sehen, was da los war. Insofern ist es ein Dreiklang. Der erste Punkt ist, sie brauchen Handlungsspielraum, wirtschaftlich, finanziell und dann dieses Bewusstsein, und zwar Bewusstsein auf der oberen Ebene des Managements, dass das ein Thema ist, was von Bedeutung ist für den Krankenhausstandort in der von mir beschriebenen Art und Weise. Und wenn dann daraus auch eine gewisse Prioritätensetzung entsteht, dann müssen natürlich die Maßnahmen folgen, nämlich dann muss ich das Küchenteam mitnehmen, ich muss sie befähigen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durch Fortbildung, möglicherweise auch externe Unterstützung an so einer Stelle, um so einen Impuls zu geben. Also das ist sozusagen die Abfolge, die aus meiner Sicht notwendig ist.
Das letzte Mal, dass ich im Krankenhaus war, endete mit einer Rechnung für mich und ich bin Privatpatient, muss ich zugeben, meine Rechnung waren irgendwas über 3.000 €. Ich war 3 oder 4 Tage da, mehr war das. Und wenn ich dann sehe, dass ich, weiß ich nicht, 3.000 € bezahle und davon das Essen 15 € waren, 3 mal 5, dann frage ich mich, okay, warum ist das so ein Riesenunterschied und warum gibt man den Menschen nicht die Chance, einfach auch sich stärker auszusuchen? Der letzte aus meiner Familie, der im Krankenhaus war, war mein Vater. Wenn man den gefragt hätte, hey, wärst du bereit, am Tag 10 € mehr zu bezahlen, um besseres Essen zu bekommen? Hätte er gesagt, na klar, sehr gern. Wenn man den gefragt hätte, hey, bist du bereit, 50 € zu bezahlen, um ein Einzelzimmer zu haben? Hätte er gesagt, na klar, bin ich gerne bereit, würde ich gerne haben, weil bin ich mehr wert. Ja, aber wir geben diese Wahlmöglichkeiten nicht, sondern wir haben zwar einerseits gigantische Stöße von Papier, wo wir sagen, jeder Patient muss es unterschreiben, aber ansonsten haben wir einfach nur so einen einzigen Prozess dann für alle durch. Ist das, hat das was zu tun mit dem Thema der Komplexität, dass man ihn im nicht-medizinischen Bereich nicht nur ausführen will oder verstärken will? Oder was ist da der Hintergrund dafür?
Also ich bin jetzt ein bisschen skeptisch. Ich habe da eine etwas andere Auffassung dazu. Ja, es ist korrekt. Man kann bestimmte Komfortleistungen, Sie haben das angesprochen, Einzelzimmer oder andere Dinge sicherlich anbieten. Das ist auch richtig und gut so, die dann zusätzlich vergütet werden, entweder durch private Krankenversicherung oder Zusatzversicherung oder vielleicht tatsächlich von den Patientinnen und Patienten privat. Ich hätte aber beim Essen den Anspruch, das ist vielleicht dann jetzt in dieser Diskussion ein hoher Anspruch, dass das normale Essen, was für die Patientinnen und Patienten angeboten wird, so gut ist, dass man nicht sagt, ich bin jetzt aber nicht nur versucht, weil ich vielleicht besonders verwöhnt bin, von zu Hause mir was ganz Besonderes zu bestellen, sondern das Essen ist so minderwertig, um es mal zu formulieren, ich muss jetzt mehr Geld investieren hier im Krankenhaus selbst, um ein ordentliches Essen auf den Tisch zu bekommen. Also das fände ich schwierig, weil das auch so ein bisschen an dieser Stelle aus meiner Sicht ein Offenbarungseid des normalen Systems wäre. Also unser Anspruch muss schon sein, ein so gutes Essen auf den Tisch zu bringen oder aufs Tablett für die Patientinnen und Patienten, dass die allermeisten damit auch wirklich zufrieden sind. Und dann käme das on top, was Sie formuliert haben. Und wenn dann einer sagt, ich hätte aber gern morgens ein Croissant zum Frühstück oder weiß der Teufel, nachmittags ein schönes Eis oder ein Stück Kuchen oder weißt du, andere Dinge, dann ist das okay und dann kann man das auch angehen. Da muss man aber, glaube ich, wirklich dann die richtige Balance finden, damit nicht der Eindruck entsteht, das, was normal serviert wird, ist so minderwertig, dass ich eigentlich nur durch eine Zuzahlung ein anständiges Essen bekomme.
Nein, aber es geht hier um die Frage der Geschäftstüchtigkeit. Und klar, da finde ich, dass manche Krankenhäuser wirklich erstaunlich wenig geschäftstüchtig wirken. Ja. Ich weiß nicht, ich komme in ein Hotel und ich kriege automatisch noch etwas angeboten. Ja. Möchten Sie, keine Ahnung, ein Zimmer-Upgrade haben? Möchten Sie vielleicht noch einen Tisch haben? Möchten Sie an der Bar noch ein zweites Getränk haben. Aber Krankenhäuser tun sich damit komplett schwer zu sagen, hey, wir könnten Zusatzerlöse generieren über das Thema. Ja, wenn ich im Fußballstadion bin, kriege ich die zweite Wurst angeboten. Ja, aber ich muss sie halt bezahlen, auch wenn meine Mannschaft 0-3 verloren hat. Ganz egal. So, also das heißt, warum ist das so? Weil dann diese Erlöse gar nicht bei den Krankenhäusern bleiben und dann wieder irgendwo hinfließen? Oder was ist der Grund dafür?
Doch, also diese Erlöse würden bei den Krankenhäusern bleiben. Ich hatte vorhin mal ein anderes Thema angedeutet. Also ich meine, wir hatten ja, das kennen die älteren Patienten noch. Früher war das so, dass sie Telefon bezahlen mussten, dass sie fürs Fernsehen bezahlen mussten. Ist heute natürlich alles ein bisschen anders, weil man ja jetzt über WLAN das alles machen kann. Aber natürlich sind das Komfortleistungen, die Krankenhäuser tatsächlich auch unmittelbar abrechnen und auch vereinnahmen können. Da müssen sie nichts abgeben. Die Kosten müssen natürlich gedeckt sein. Aber darüber hinaus kann man damit auch Geld verdienen. Insofern, an dieser Stelle können Krankenhäuser geschäftstüchtiger werden, beziehungsweise kreativer, würde ich sagen, um Patientinnen und Patienten Zusatzleistungen anzubieten, die ja nicht nur Geld bringen, sondern auch die Zufriedenheit erhöhen. Und so muss man es, denke ich, auch betrachten. Es geht darum, über das normale Maß hinaus, was ausreichend, so ist es ja auch im Gesetz definiert, ausreichend zweckmäßig notwendig, das Notwendige nicht überschreitend, aber dann eben etwas Zusätzliches ist, was die Zufriedenheit erhöht und was am Ende auch für Krankenhäuser attraktiv sein kann. Ja.
Liegt das auch im Besonderen an dem Mindset in Deutschland, dass man meint, dass eben die Gesundheit nicht unbedingt nach Komfortklasse aussehen soll?
Ja, wir haben in Deutschland schon dieses Mindset, dass wir ja einen Leistungskatalog in der sogenannten GKV, also gesetzlichen Krankenversicherung, haben. 90% der Menschen sind ja gesetzlich versichert, der normalerweise ausreichend ist, um das, was sie als Patient benötigen, auch zu bekommen. Da hat es über die Jahrzehnte Veränderungen gegeben. Wir wissen mittlerweile, Brillen müssen sie selbst bezahlen. Das war früher ja auch alles inkludiert. Aber Üblicherweise ist es so, wenn Sie jetzt nicht gerade beim Zahnarzt sind, wo man mittlerweile auch mit Zusatzvergütungen quasi schon grundsätzlich rechnen muss, dass Sie jetzt da keine zusätzlichen Leistungen abbringen. Ich gebe zu, die niedergelassenen Ärzte sind da schon kreativer geworden, die sogenannten Igel-Leistungen. Wenn Sie zum Arzt kommen, oftmals werden Sie beim Augenarzt, kriegen Sie zusätzliche Untersuchungen angeboten, die so nicht übernommen werden, wo es eher so in diesen medizinischen Bereich hineingeht. Krankenhäuser sind da an dieser Stelle deutlich zurückhaltender, Patientinnen und Patienten etwas Zusätzliches zu verkaufen, was nicht im Leistungskatalog enthalten ist. Das kann sich aber deutlich ändern, wenn die Situation, die wir im Moment in den Kliniken haben, anhält, weil dann gibt's tatsächlich eine ganz neue Geschäftsgrundlage. Dann wird man möglicherweise Patientinnen und Patienten zusätzlich etwas anbieten müssen, um am Ende des Tages noch auf eine schwarze Null zu kommen.
Dann kommen wir ja aber doch wieder ein Stück weit zurück zu mehr Markt. Weil das, was Sie vorhin gesagt haben, war ja schon, ich sag mal, sehr planwirtschaftlich, dass man eben keine Patienten mehr haben möchte, weil man seinen Patientenkapazität schon ausgeschöpft hat, weil man gar nicht noch mehr behandeln sollte, vielleicht auch gar nicht Vergüte bekommt und so weiter und so fort. Und wenn das aber dazu führt, dass Krankenhäuser wirklich auch wieder mehr Freiheiten bekommen, dann ist ja ein Punkt auch, der immer wieder angeführt wird, das Thema von internationalen Patientinnen und Patienten. Es gibt durchaus Menschen, die für komplexe Behandlungen nach Deutschland kommen, teilweise auch einfliegen. Darüber wird öffentlich sehr wenig gesprochen, aber es zeigt ja auch einfach, was wir für gute Krankenhäuser, für gute Ärzte haben. Viel besser als in großen Teilen der restlichen Welt, aber wir sprechen da nicht drüber. Warum eigentlich nicht? Und warum positioniert sich Deutschland nicht viel stärker als ein hochwertiger Klinikstandort, als so eine Art Klinik der Welt, wo man eben seine neuen Herzklappen bekommen kann, vielleicht auch eine andere Operation, aber eben dafür ein Stück weit auch was mitbringen muss, nämlich Geld.
Also zunächst mal will ich nochmal korrigieren, wenn Sie meine Aussage vorhin so verstanden haben, als ob die Krankenhäuser sozusagen zusätzliche Patienten tendenziell ablehnen würden, dann ist das nicht der Fall aus irgendwelchen finanziellen Gründen, sondern das hat was damit zu tun, dass sie die Personalvorgaben nicht mehr erfüllen können, die für zusätzliche Patienten zu erfüllen wären und dann Sanktionen drohen und dann muss man eben sozusagen eine Art Aufnahmestopp machen. Zu Ihrer Frage, was ausländische Patienten angeht, da haben ja Krankenhäuser auch vielfältige Erfahrungen gemacht. Das muss man ehrlicherweise an dieser Stelle auch sagen. Da gab es mal einen großen Hype mit Patientinnen und Patienten aus der arabischen Welt, die dann zum Teil mit großer Entourage in den Krankenhäusern untergebracht wurden. Nicht immer waren die dann am Ende so zahlungsbereit, wie das am Anfang ausgesehen hat. Aber das ist jetzt sozusagen etwas anekdotisch betrachtet. Insgesamt ist es natürlich so, dass gerade die großen Zentren, nehmen wir einfach mal als Beispiel die Charité, eine wirklich internationales Renommee hat, wo dann auch Patientinnen und Patienten aus dem Ausland, die sich das ja auch leisten können, müssen dann nach Deutschland kommen und dort behandelt werden. Dass das jetzt flächendeckend nicht in allen Krankenhäusern so passiert, hat natürlich was damit zu tun, dass es da in aller Regel nicht um Grundversorgungsleistungen geht, sondern wirklich um komplexere Erkrankungen, die dann eben in diesen Zentren auch absolviert werden. Und dann muss man ehrlicherweise auch so sagen, dass viele Länder, aus denen in der Vergangenheit Patienten zu uns gekommen sind, mittlerweile auch aufgeholt haben, was die medizinische Versorgung angeht. Also viele Länder haben in Teilen auch Spitzenmedizin etabliert für ihre eigene zahlungskräftige Kundschaft. Das normale Volk in diesen Ländern hat nicht die Möglichkeit, in diesen guten Krankenhäusern dann behandelt zu werden. Und insofern kommen dann nicht mehr in dem Maße oder suchen nicht mehr in dem Maße diese zahlungskräftigen Patienten aus, ich nenne das jetzt mal so, Ländern, die eher so im Entwicklungsbereich sind, den Weg nach Deutschland oder vielleicht nach Europa. Und die anderen können sich schlicht nicht leisten. Ich glaube, an dieser Stelle sind die Krankenhäuser schon aktiv in dem Rahmen, in dem es auch sozusagen etwas bringt, um es mal so zu formulieren.
Gerade so mit dem Blick auf die Megatrends wie Longevity, Prävention, Reha, hochwertige Versorgung. Mhm. Müssen die Krankenhäuser nicht vielleicht darüber nachdenken, mehr so den Servicegedanken wie Hotels zu übernehmen, ohne dabei natürlich ihre medizinische Seriosität zu verlassen?
Doch, da stimme ich Ihnen absolut zu. Wir erleben ja zum Teil auch diese Dinge. Also die sind zum Teil auch Realität, aber nicht in 1700 oder 1800 Krankenhäusern, sondern es gibt einige innovative Krankenhausträger, sind meistens große Krankenhausträger, vielfach aus dem privaten, aber durchaus auch aus dem kirchlichen oder auch öffentlichen Bereich, die zusätzliche Angebote beispielsweise für große Arbeitgeber machen, um betriebliche Gesundheitsförderung zu organisieren, die diesen Arbeitgebern, den Beschäftigten dieser Arbeitgeber dann auch ganz besondere Zugänge eröffnen, die mit Ärzten aus dem Krankenhaus in die Unternehmen gehen, um zu unterstützen. Oder nehmen Sie das Beispiel, das jetzt zuletzt auch bekannt geworden ist, Sana als großer privater Krankenhausträger hat in Einkaufszentren sogenannte ambulante Dienstleistungsangebote etabliert, wo Patienten in eine Art, ich nenne das jetzt mal Fotobox gehen können, wie man das so von früher kennt. Und dort werden sie dann telemedizinisch betreut. Also da können sie sozusagen dann mit Kamera und Ähnlichem Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten aufnehmen. Das sind innovative Gedanken, die in diese Richtung gehen. Und ja, da müssen Krankenhäuser zukünftig kreativer werden, weil wir natürlich auch erleben, dass im niedergelassenen Bereich die Möglichkeiten der niedergelassenen Ärzte auch weniger werden. Die werden älter. Wir haben mittlerweile die Situation, dass etwa 20% bis 25% der niedergelassenen Ärzte 60 Jahre und älter sind. Da kommen auch nicht mehr so viele nach. Das heißt, auf die Krankenhäuser kommen Aufgaben zu, die vielleicht früher von einem niedergelassenen Arzt erledigt wurden, die die Krankenhäuser jetzt mit, aber auch dann innovativen Prozessen übernehmen müssen. Also es ist nicht vorstellbar, dass wir die Arbeitszeit, die von niedergelassenen ambulanten Fachärzten erledigt wurde oder erledigt wird, jetzt in den Krankenhäusern erledigen, sondern wir müssen dann mit telemedizinischen Angeboten, mit digitalen Angeboten, mit Apps und Ähnlichem dann auch tatsächlich die Möglichkeiten, die sich heute bieten, nutzen, um Patientinnen und Patienten in dem Sinne zu beraten, Präventionsangebote zu machen, die dann tatsächlich auch einen Mehrwert bringen und von den Patienten entsprechend angenommen und auch vergütet werden.
Das klingt alles nach einer sehr, sehr spannenden Zukunft mit einem diverseren Angebot, dass Sie sagen, ich habe vielleicht so ein kleines Step-in, um, keine Ahnung, eine Wundversorgung zu machen. Wenn ich eh auf dem Weg in den Supermarkt bin und sowas, kann ich alles nachvollziehen, ist alles gut. Aber all das kostet Geld im Sinne von Investitionen und diese Investitionen werden ja nur getätigt, wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise wieder auszahlen. Oder es muss eben auf den Nacken der Krankenversicherung gehen oder auf den Nacken des Steuerzahlers. Die sind beide eher in der Tendenz her dabei, dass sie sagen, wir ducken uns weg, als dass wir nun mit breiter Brust da vorangehen. Was müsste da geschehen, damit tatsächlicherweise man auch sagen kann, okay, man fliegt nicht, sondern man optimiert das System, stellt es neu auf. Über wie viel Geld sprechen wir da und was wäre so der erste wesentliche Step? Zurück zu einer Kultur des Vertrauens oder was wäre so Ihr Ansatz?
Also ich will zunächst mal betonen, es geht nicht um mehr Geld im System. Das ist ja etwas, was man uns vielleicht unterstellt, ständig nach mehr Geld zu fordern. Wir sagen zunächst einmal, wir müssen mal darauf schauen, was wir mittlerweile an veranlassten Kosten haben durch Personalvorgaben, Strukturvorgaben und Ähnlichem. Ja. Und inwieweit diese Kostenstruktur, die wir mittlerweile mit uns rumschleppen, überhaupt notwendig ist, um am Ende gute Patientenversorgung leisten zu können. Da stecken noch viele Effizienzpotenziale drin. Wenn Sie sich anschauen, wie die Personalausstattung der Krankenhäuser im Jahr 2019 war, das ist das letzte Jahr vor Corona gewesen, wo man sagen würde, okay, da war irgendwie alles normal. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie das heute ist, dann haben wir um etwa 20% an Produktivität verloren. Wir haben also einen um 20% höheren Personaleinsatz für die gleichen Patientenzahl, wie das vor Corona der Fall war. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was ist da passiert zwischenzeitlich? Und deswegen brauchen wir an dieser Stelle in erster Linie nicht mehr Geld, sondern wir brauchen wieder Gestaltungsspielraum. Man muss es wieder uns überlassen, mit welchem Personaleinsatz, in welcher Qualifikation, in welchem Moment wir Ressourcen an den Patienten heranbringen, vielleicht auch, ich habe es eben mal angesprochen, telemedizinisch oder anders, um am Ende natürlich gute Patientenversorgung zu organisieren. Wir müssen auf die Ergebnisse schauen und dann sagen, wir vertrauen den Krankenhäusern, dass sie die richtigen Prozesse organisieren, den Ressourceneinsatz steuern und dann werden Mittel frei, die man nutzen kann. Davon bin ich zutiefst überzeugt und diesen Weg zu mehr Effizienz, den müssen wir gemeinsam gehen und den haben wir, Sie haben eben das Buch angesprochen, was wir im vorvergangenen Jahr veröffentlicht haben, Krankenhaus 2040 ist ja so ein bisschen der Blick nach vorne, diese Effizienzentwicklung. Und dieses Heben von Effizienzpotenzialen ist nach meinem Eindruck der stärkste Hebel, jetzt in Zukunft auch mit dem demografischen Wandel zurechtzukommen. Dafür braucht es Vertrauen, Gestaltungsspielräume, Innovationsspielräume. Und dann werden auch Finanzmittel frei, die man nutzen kann, um neue Wege zu gehen. Mhm.
Das finde ich tatsächlich einen spannenden Ansatz, dass in der Zeit der Digitalisierung, der Automatisierung von neuen Techniken wir 20% mehr Ressourcen brauchen, um die gleiche Leistung zu erbringen, ist völlig verrückt. Und vielleicht ist da auch ganz gut, dass die Abschlussfrage so ein bisschen auch in die Richtung geht. Normalerweise fangen wir am Tisch für drei. Wenn Sie für 24 Stunden jemand ganz anders sein dürften, wer wären Sie, was würden Sie machen? Und wir geben den Menschen die völlig freie Wahl. Wir hatten schon amerikanische Präsidenten dabei, wir hatten Rockstars und Bundestrainer dabei. Bei Ihnen würden wir die Frage etwas abwandeln, lieber Herr Dr. Gass. Wenn Sie für 24 Stunden Bundesgesundheitsminister wären, ohne wiedergewählt werden zu wollen, mit echter Entscheidungsmacht, Bundeskanzler ist im Sommerurlaub, was würden Sie sofort tun, wenn Sie Bundesgesundheitsminister wären?
24 Stunden ist eine verdammt knappe Zeitspanne, um die Entscheidungen zu treffen, die man treffen muss, nach meiner Auffassung, um das System wieder in die Spur zu bringen. Aber ich würde natürlich die Aufgabe annehmen, die Herausforderung. Ich würde versuchen, mich in den ersten 6 Stunden mit denjenigen zusammenzusetzen, die im System sind und tatsächlich deren Bereitschaft einfordern und auch deren Vorschläge entgegennehmen, die mit der Zielsetzung einer Effizienzsteigerung bei gleichzeitigem Blick auf die Ergebnisqualität in der Versorgung. Und wenn dann von dort nichts Brauchbares käme, also diese Chance würde ich den Verantwortlichen zunächst mal geben, Stichwort Vertrauen, Vertrauensvorschuss. Und mal angenommen, es kommt was Gutes bei raus, dann würde ich mich in der folgenden Zeit auf den Weg machen und dafür dann nicht nur werben, sondern es umsetzen. Es sind ja dann nur noch 18 Stunden Zeit, eine gute Kommunikation organisieren. Das ist zentral bei diesem Thema. Wenn, das erleben wir ja permanent, wenn Sie Vorschläge machen, für die es keine abgestimmte Kommunikation gibt, und zwar nicht im Sinne von Marketing und Werbung, sondern wo man sagt, es gibt einen Grundkonsens. Sie müssen für große Veränderungen im Gesundheitswesen einen Grundkonsens organisieren. Ansonsten haben Sie von allen Seiten ständig den Vorwurf, auch zu Recht, dass man ja keine Chance hatte, mit den eigenen Vorschlägen dort mitzuwirken. Und dann jede gute Idee würde in so einem Moment dann sofort zerredet werden. Also die Leute hinter verschlossenen Türen in die Pflicht zu nehmen, einen eigenen Beitrag zu leisten, ihnen aber gleichzeitig zu signalisieren, mein Ziel ist es, euch auch wieder mehr Freiheitsgrade zu geben, als Leistungserbringer im System tatsächlich wieder damit auch mehr Freude an der Arbeit zu bekommen, Bürokratie zurückzudrängen. Und da wäre ich zuversichtlich, dass wir tatsächlich innerhalb von 24 Stunden, wie gesagt, sehr, sehr ambitioniert 24 Stunden mit etwas dann vor die Tür treten, wo dann auch alle ein Stück weit dahinter stehen und wir dann genau dieses Ziel Effizienzsteigerung durch mehr Vertrauen, Gestaltungsspielräume, Innovation tatsächlich auch erreichen würden.
Und was davon, Herr Dr. Gass, würde dann tatsächlich bei den Krankenhausküchen, bei den Patienten oder bei den Stationen ankommen, also spürbar?
Da glaube ich, dass tatsächlich auch etwas ankommt, weil das Ergebnis dieser Arbeit in dieser 24 Stunden wäre natürlich dann auch wieder mehr Gestaltungsspielraum vor Ort. Es wäre, was ich eben angedeutet hatte, eine tragfähige wirtschaftliche Basis für die Krankenhäuser und wieder die Lust an der eigenen Gestaltung und nicht dem Erfüllen von irgendwelchen Vorgaben und Checklisten, die ich dann ständig auf den Tisch bekomme. Denn Sie müssen ja sehen, je mehr Vorgaben Sie kriegen, umso weniger eigene Kreativität entfalten Sie natürlich auch. Wir erziehen zum Teil Führungskräfte mittlerweile dazu, das eigene Denken abzuschalten, weil ihnen ja alles vorgegeben wird. Und das müssen wir wirklich umdrehen. Wir müssen wieder den Leuten Lust darauf machen, ihren eigenen Arbeitsbereich in die Hand zu nehmen und etwas zu verbessern. Und dann glaube ich, dann werden die Küchenleiter sich auch wieder trauen, zu ihren Geschäftsführungen zu gehen und sagen, ich habe eine super Idee und ich überzeuge dich damit, dass wir das gemeinsam umsetzen.
Herr Dr. Gass, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bzw. wir nehmen mit, Krankenhäuser sind nicht nur Orte der Medizin, sondern hochkomplexe Organisationen, Arbeitgeber, Versorger, Wirtschaftsfaktoren und für viele Menschen ein Stück Sicherheit vor Ort. Wir haben über Reformen gesprochen, über Strukturen, über Bürokratie, aber auch über Essen, Service und die Frage, ob Krankenhäuser in manchen Bereichen unternehmerischer denken dürfen oder sogar müssen.
Ja, und das war Tisch für drei mit Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Premiere mit Jörn Höppner von Chefs Kulinar. Wenn euch diese Folge auch so gut gefallen hat wie uns, dann abonniert doch bitte unseren Podcast, empfehlt ihn weiter und diskutiert mit uns. Was erwartet ihr von Krankenhäusern? Geht es da um Nähe? Geht es da um Spezialisierung? Geht es da um besseres Essen? Geht es da um einfach auch mehr Wertschätzung für die Menschen, die dort arbeiten, für die Pfleger, für die Krankenschwestern und so weiter? Geht es um weniger Bürokratie oder eben um alles zugleich, so wie Dr. Gass es auch eben wunderbarerweise geschildert hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Tisch für drei, wie immer jeden letzten Montag des Monats. Vielen Dank und auf Wiederhören.